Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift von Mary Baker Eddy. Gott erschuf alles durch Gemüt und machte alles vollkommen und ewig.
Aus Jesus, von den Kindern Gottes sprach, nicht von den Kindern der Menschen, sagte er, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das heißt, Wahrheit und Liebe regieren in wirklichen Menschen, und das zeigt, dass der Mensch aus Gottes Bild nicht gefallen, sondern ewig ist. Jesus sah in der Wissenschaft den vollkommenen Menschen, der ihn da erschien, wo den Sterblichen, der sündige, sterbliche Mensch erscheint. In diesem vollkommenen Menschen sah der Erlöser Gottes eigenes Gleichnis, und diese korrekte Anschauung von Menschen heilte die Kranken. Auf diese Weise lehrte Jesus, dass das Reich Gottes intakt und universal ist und dass der Mensch rein und heilig ist.
Im Verhältnis zu seiner Reinheit ist der Mensch vollkommen. Und die Vollkommenheit ist die Ordnung des himmlischen Seins, die das Leben in Christus, dem geistigen Ideal des Lebens, demonstriert.
Auch hat Gott oder das Gute den Menschen niemals befähigt, zu sündigen.
Gott ist ebenso unfähig, Sünde, Krankheit und Tod zu erzeugen, wie es ihm unmöglich ist, diese Irrtümer an sich selbst zu erfahren. Wie ist es ihm dann möglich, einen Menschen zu erschaffen, der dieser Dreiheit von Irrtümern unterworfen ist? Den Menschen, der zum göttlichen Gleichnis geschaffen ist?
Der Mensch ist geistig erschaffen und weder materiell noch sterblich. Der Vater aller menschlichen Disharmonie war der Atemtraum, der tiefe Schlaf, in dem die Täuschung des Lebens und Intelligenz von Materie ausgingen und in sie eingingen. Ihren Ursprung hatte dieser pantheistische Irrtum oder das sogenannte Schlange besteht noch heute auf dem Gegenteil der Wahrheit und sagt, er werde sein wie Gott. Das heißt, ich werde den Irrtum so wirklich und ewig machen wie Wahrheit.
Wahrheit, die den Menschen wegen seiner Kenntnis des Irrtums ins Kreuzverhör nimmt, sieht die Frau als erste ihren Fehler eingestehen. Sie sagt, die Schlange betrog mich und ich aß, als wolle sie in demütiger Reue sagen, weder Mensch noch Gott soll Schuld an meinem Fehler haben. Sie hat bereits gelernt, dass der körperliche Sinn die Schlange ist. Daher ist sie die Erste, die den Glauben an einen materiellen Ursprung des Menschen aufgibt und die geistige Schöpfung anerkennt. Das befähigt die Frau später, die Mutter Jesu zu werden und am Grab den auferstandenen Erlöser zu erblicken, der bald darauf den unzugänglichen Menschen der Schöpfung Gottes offenbaren sollte. Das befähigte die Frau, als erste die Heilige Schrift in ihrer wahren Bedeutung auszulegen, die den geistigen Ursprung des Menschen offenbart.
Alles, was auf den Fall des Menschen oder auf das Gegenteil Gottes oder auf Gottes Abwesenheit hinweist, ist Atemtraum, der weder Gemüt noch Mensch ist, denn er ist nicht vom Vater geboren. In dem Verhältnis, wie die Sterblichen anfangen, Geist zu verstehen, geben sie den Glauben auf, dass es irgendeine von Gott getrennte wahre Existenz gibt.
Das menschliche Gemüt hat keine Macht zu töten oder zu heilen. Und es hat keine Herrschaft über Gottes Menschen. Das göttliche Gemüt, das den Menschen er erschaffen hat, erhält sein eigenes Bild und Gleichnis. Das menschliche Gemüt streitet wider Gott, und muss abgelegt werden, wie Paulus erklärt. Alles, was wirklich existiert, ist das göttliche Gemüt und seine Idee. Und in diesem Gemüt zeigt sich das gesamte Sein als harmonisch und ewig. Diese Tatsache zu erkennen und anzuerkennen, sich dieser Macht zu ergeben und den Führungen der Wahrheit zu folgen, das ist der gerade und schmale Weg.
In der göttlichen Wissenschaft ist der Mensch das wahre Bild Gottes. Die göttliche Natur kam am besten in Jesus Christus zum Ausdruck, der den Sterblichen die wahre Widerspiegelung Gottes von Augen hielt und ihr Leben höher hob, als es ihre armseligen Denkmodelle es ermöglicht hätten. Gedanken, die den Menschen als gefallen, krank, sündig und sterbend darstellten. Das christliche Verständnis von wissenschaftlichem Sein und vom göttlichen Heilen umfasst als Grundlage des Denkens und der Demonstration ein vollkommenes Prinzip und eine vollkommene Idee, einen vollkommenen Gott und einen vollkommenen Menschen. Wenn der Mensch einmal vollkommen gewesen ist, jetzt aber seine Vollkommenheit verloren hat, dann haben die Sterblichen im Menschen niemals das Spiegelbild Gottes erblickt. Das verlorene Bild ist kein Bild. In der göttlichen Widerspiegelung kann das wahre Gleichnis nicht verloren gehen. Weil Jesus das verstand, sagte er, darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
Von Anfang bis Ende sind die vermeintliche Koexistenz von Gemüt und Materie und die Vermischung von Gut und Böse aus der Philosophie der Schlange entstanden. Jesu Demonstrationen trennen die Spreu vom Weizen und entfalten die Einheit und die Wirklichkeit des Guten, sowie die Unwirklichkeit, das Nichts des Bösen.
Durch das Erkennen des geistigen Gegenteil der Materialist, nämlich des Weges durch Christus Wahrheit, wird der Mensch mit dem Schlüssel der göttlichen Wissenschaft die Tore des Paradieses wieder öffnen, die menschliche Anschauungen verschlossen haben, und er wird erkennen, dass er nicht gefallen, sondern aufrecht, rein und frei ist.
Die Zerstörung der Sünde ist die göttliche Methode der Vergebung. Das göttliche Leben zerstört Tod, Wahrheit zerstört Irrtum und Liebe zerstört Hass. Sünde, die zerstört ist, braucht keine andere Form der Vergebung.
Die Verursachung von Leiden als Folge von Sünde ist das Mittel, Sünde zu zerstören. Jedes vermeintliche Behagen an Sünde wird uns mehr als das gleiche Maß an Schmerz eintragen, bis der Glaube an materielles Leben und an Sünde zerstört ist. Jesus deckte Sünde auf und tadelte sie, bevor er sie antrieb. Von einer Frau sagte er, du bist mir ein Ärgernis. Er kam, um die Menschen zu lehren und ihnen zu zeigen, wie Sünde, Krankheit und Tod zerstört werden können.
Betrübt sein über unrechtes Handeln ist nur ein Schritt zur Besserung, und zwar der allerleichteste. Der nächste und bedeutende, den die Weisheit fordert, ist der Beweis unserer Aufrichtigkeit, nämlich Umwandlung. Zu diesem Zweck werden wir dem Druck der Umstände ausgesetzt. Die Versuchung reizt uns, das Vergehen zu wiederholen, und Leid trifft uns für das, was wir getan haben. So wird es immer sein, bis wir lernen, dass es im Gesetz der Gerechtigkeit keinen Nachlass gibt und dass wir den letzten Heller bezahlen müssen. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch auch wieder messen, und es wird ein volles und überfließendes Maß sein.
Heiligkeit auf Unheiligkeit zu rupfen und anzunehmen, dass Sünde vergeben werden kann, wenn sie nicht aufgegeben wird, ist ebenso töricht wie Mücken auszusieben und Kamele zu verschlucken. Die wissenschaftliche Einheit, die zwischen Gott und Mensch besteht, muss im praktischen Leben herausgearbeitet werden und der Wille Gottes muss überall geschehen.
Wenn wir wie ein Pendel zwischen Sünde und der Hoffnung auf Vergebung hin und her schwingen, wird unser moralischer Fortschritt langsam sein. Wenn die Sterblichen zur Forderung Christi erwachen, machen sie Leiden durch. Das veranlasst sie, wie Ertrinkende, kraftvolle Anstrengungen zu machen, um sich zu retten. Und durch Christi kostbare Liebe werden die Anstrengungen von Erfolg gekrönt. Erarbeitet euch eure eigene Erlösung, ist die Forderung von Leben und Liebe. Denn zu diesem Zweck arbeitet Gott mit euch. Handelt, bis ich wiederkomme. Wartet auf euren Lohn und werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn eure Bemühungen von furchterregendem Widerstand bedrängt werden und ihr gegenwärtig keinen Lohn erhaltet, so kehrt nicht um, kehrt nicht zum Irrtum zurück und werdet auch nicht träge im Wettlauf. Wenn der Dampf der Schlacht sich legt, werdet ihr das Gute erkennen, das ihr vollbracht habt, und das bekommt, was ihr verdient. Liebe befreit uns nicht voreilig aus der Versuchung, denn Liebe will, dass wir geprüft und geläutert werden. Die endgültige Befreiung von Irrtum, durch die wir uns der Unsterblichkeit, der grenzenlosen Freiheit und des sündlosen Sinnes erfreuen, wird nicht auf Blumenpfaden erreicht, noch dadurch, dass wir unseren Glauben ohne Werke in die stellvertretenden Bemühungen eines anderen heften. Wer glaubt, dass Zorn gerecht sei und dass die Göttlichkeit durch menschliches Leiden besänftigt werde, der versteht Gott nicht. Die Gerechtigkeit verlangt die Umwandlung des Sünders. Die Barmherzigkeit hebt die Schuld nur auf, wenn die Gerechtigkeit zustimmt.
Wenn jemand Alkoholiker ist, ein Sklave des Tabaks oder der spezielle Knecht der Sünde in einer ihrer zahllosen Formen, dann tritt diesem Irrtum entgegen und zerstöre sie mit der Wahrheit des Seins, indem du dem falsch Handelnden das Leiden vor Augen führst, das seine Unterwerfung unter solche Gewohnheiten mit sich bringt. Und indem du ihn davon überzeugt, dass es keinen wirklichen Genuss in falschen Begierden gibt. Ein verdorbenes Gemüt zeigt sich in einem verdorbenen Körper. Begierden, Bosheit und alle Arten des Bösen sind krankhafte Einstellungen und du kannst sie nur zerstören, wenn du die schlechten Motive zerstörst, die sie erzeugen. Wenn das Böse aus dem reumütigen, sterblichen Gemüt verschwunden ist, während seine Auswirkungen dem Betreffenden immer noch anhaften, kannst du diese Störung in dem Maße beseitigen, wie Gottes Gesetz erfüllt wird und Umwandlung das Verbrechen tilgt. Der gesunde Sünder ist der verhärtete Sünder.
Wahrheit gewährt dem Irrtum keine Vergebung, sondern löscht ihn auf die wirksamste Weise aus.
Durch Reue, geistige Taufe und Wiedergeburt ziehen die Sterblichen ihre materiellen Vorstellungen und ihre falsche Individualität aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass sie mich Gott aus alle erkennen, beide klein und groß. Das Verneinen der Ansprüche der Materie ist ein größer Schritt zu den Freuden des Geistes hin, zur Freiheit des Menschen und zum schließlich Sieg über den Körper.